SRF 2 Kultur.
Zu Lebzeiten war Paul Hindemith einer der erfolgreichsten Musiker Europas. Als Bratschist, als Komponist und Dirigent. Heute werden gerade mal seine Oper Matisse der Maler, Hindemiths Bratschenkonzerte und das eine oder andere Kammermusikstück gespielt. Neben den Jubilaren Wagner, Verdi oder auch Britten ist zum 50. Todestag Hindemiths am 28. Dezember in der Schweiz wenig zu merken von einem Boom. Reflexe geht der Frage nach, warum das so ist und inwiefern Paul Hindemith für die Gegenwart, fürs Konzertleben heute ein wichtiger Komponist sein könnte. Auskunft geben die Direktorin des Frankfurter Paul-Hindemith-Institutes, Susanne Schall-Gotthardt, der Intendant des Zürcher Tonhalle-Orchesters, Elmar Weingarten, und als künstlerischer Planer des Sinfonieorchesters Basel, Hans-Georg Hofmann. Mein Name ist Benjamin Herzog. Paul Hindemith, komponierendes Enfant terrible und zu Lebzeiten ein sehr erfolgreicher Musiker. In der Schweiz wird seine Musik, die Orchestermusik oder die großen Kammermusiken, kaum je aufgeführt. Hans-Georg Hofmann vom Sinfonieorchester Basel staunt und hat eine Theorie.
Ja, das ist für mich auch rätselhaft, ein Phänomen. Vielleicht ein Komponist, der zwischen die Stühle fällt, einerseits verhaftet im Neoklassizismus, dann nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Avantgarde Donaueschingen kommt, nichts mehr für diese Generation zu sagen hat.
Er ist ja auch einer, der, sagen wir mal, eher einfach geschrieben hat, teilweise verständlich für die Leute. Andererseits ist seine Musik auch anspruchsvoll oder in Besetzungsfragen schwierig zu realisieren. Gibt es dort auch Gründe?
Ja, sicherlich. Ich hatte noch in meiner Zeit beim Kammerorchester Basel eigentlich immer die Idee, seine Harmonie der Welt ins Programm zu setzen, ein Stück, was ja für das Basler Kammerorchester unter Paul Sacher geschrieben wurde. Und wir sind nie dazu gekommen, was ich sehr bedauere, was vielleicht damit zusammenhängt, dass dieses Stück sehr groß besetzt ist für ein Kammerorchester und Sacher damals auf weitere Musiker zugreifen konnte aus dem Stadtorchester und deswegen auch in seiner großen Besetzung es aufführen konnte. Ein tolles Stück.
Noch eine Frage zum Publikum. Wenn Sie jetzt Hindemith aufs Programm setzen würden mit dem Sinfonieorchester Basel, glauben Sie, das Publikum würde Ihnen davonlaufen?
Nein, im Gegenteil. Ich glaube sogar, das Publikum würde einen leichten Zugang zu dieser Musik finden. Einerseits sind es die Einflüsse vom Jazz, die man da wiederfindet. Neoklassizismus ist ja wirklich eine sehr leicht verständliche Musik, zumindest was das Frühwerk angeht. Bei dem Spätwerk, wenn man Matisse der Maler oder eben Harmonie der Welt nimmt, das ist dann schon eine andere Klangsprache. Ich erinnere mich noch, als ich meine erste Klassik-LP zu DDR-Zeiten in der Hand hielt, die Harmonie der Welt, dass ich da doch auch so etwas Düsteres aus dieser Musik herausgespürt habe. Das ist ein Kindheitseindruck, der sich hat. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser späte Hindemith etwas ist, was sich doch dann vielleicht auch später erschließt, was die Klangfarben und was die Klangsprache auch angeht.
Das Publikum käme, wenn man Hindemith aufs Programm setzen würde, sagt Hans-Georg Hofmann vom Sinfonieorchester Basel. Ein Ausschnitt aus Paul Hindemiths Sinfonie Harmonie der Welt. Musik, die man in der Schweiz kaum je hört. auch beim Tonhalle Orchester Zürich nicht, obwohl Paul Hindemith Zürich verbunden ist und ab 1951 sogar einen Lehrstuhl an der Universität Zürich innehatte. Läuft Elmar Weingarten, dem Intendanten des Tonhalle-Orchesters Zürich, das Publikum davon, wenn er Hindemith aufs Programm setzen würde?
Also das Publikum ja, kann ja eigentlich nur davonlaufen, wenn es schon mal da ist. Und das muss man einfach sehen. Und das ist immer das Problem, wenn es dann da ist, dann läuft es nicht davon. Weil es ist ja immer das Phänomen. Wir haben neulich Charles Ives' vierte Symphonie gemacht. Es war vom Publikum her einer der erfolgreichsten Konzerte dieses Jahres, die dann da sind und die dann plötzlich was Neues hören und können sich dann begeistern. Der Applaus war sehr viel stärker als bei Brahms' zweiter Symphonie. Und das ist eben das Traurige, dass sie meinten natürlich, kommen die dann erst gar nicht. Und das ist sicherlich richtig, dass viele das auch abschreckend finden. Aber für mich ist es dann schon ein Problem, weil man muss immer gucken, dass die Einnahmen stimmen und so. Und das Orchester sieht ungern leere Säle, das ist auch richtig. Auf der anderen Seite kann man dem Problem nur abhelfen, dass man es macht.
Hindemith haftet möglicherweise auch wie ein doppelter Makel an, dass er einerseits so ein hemdsärmeliger Musikant war. Er wurde ja auch, sagen wir mal, von den Kreisen um Adorno etwas geschmäht. Und andererseits, dass er aber als Komponistenschreck galt oder auch als einer, der so komplizierte Musik schreibt, die so kontrapunktisch dicht ist. Sehen Sie darin auch ein Problem vielleicht, dass er deshalb nicht so gespielt wird, weil er da zwischen Stuhl und Bank runterfällt?
Ich meine, das ist ganz sicherlich so, dass es eine Reihe von Komponisten gibt, die wirklich nach dem Krieg vor allen Dingen eben, das muss ich sagen, in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz war, Probleme hatten, Fuß zu fassen. Weil durch Darmstadt ist natürlich eine Diskussion entstanden, die wirklich die Apologie der Dodekaphonie war. Und dort haben also Boulez und Stockhausen, die haben also den Ton bestimmt. Und für diejenigen, die dann weiter noch tonal waren, die waren dann irgendwo out.
Wenn Sie ein Programm haben, wo Hindemith draufsteht, kommen da weniger Leute?
Ich habe es nicht probiert. Wir hatten ein Konzert zu Anfang meiner Zeit hier und das war ein sehr erfolgreiches Konzert, wobei das war auch gut besucht, aber es lag auch vielleicht daran, dass es verbunden war mit dem Jubiläum der Universität. Wir hatten da extra zum diesem Ereignis Hindemith, weil ja Hindemith auch im Lehrkörper der Zürcher Universität gewesen ist, hatten wir so ein Konzert, wo wir ihn in den Mittelpunkt gestellt haben. Und das war gut besucht. Aber ich meine, ich kann die Frage auch noch einen anderen Schlenker geben. Und zwar dir, es ist mir in der ganzen Zeit nicht passiert, dass irgendeiner gesagt hatte, ich möchte gerne Matisse der Maler oder Philharmonisches Konzert machen. Der Einzige, der dann, wenn ich es ihn bitte, dann auch macht, das ist tatsächlich David Simon. Und er hat Matisse der Maler gemacht, weil ich ihn damals auch gebeten hatte. Aber es ist nicht so, dass wenn man manchmal, ist ja immer die Frage, wie kommen Programme zustande? Und ein Weg ist, dass man sagt, was würdet ihr gern mal machen?
Also die Dirigenten.
Und die Dirigenten, was würdet ihr gern mal machen? Und keiner hat gesagt, ich würde gerne eben Matisse der Maler oder Philharmonisches Konzert oder ein Cellokonzert oder das Violinkonzert machen.
Thank you.
Matisse der Maler, die Oper und die gleichnamige Sinfonie sind die bekanntesten Werke von Paul Hindemith. Die Oper Matisse der Maler wurde 2012 am Opernhaus Zürich gespielt, dem Ort ihrer Uraufführung übrigens, und die Matisse-Sinfonie einmal vom Tonhalle-Orchester. Das letzte und einzige Konzert mit Hindemiths Orchestermusik dort vor Jahren. Szenenwechsel. Frankfurt. Hier lebte und arbeitete Paul Hindemith. Hier existiert seit 1974 das Paul-Hindemith-Institut, das sich um die Werke Hindemiths kümmert, Hefte und Schriften veröffentlicht. Eine Gesamtausgabe ist zu zwei Dritteln vollendet. Die Direktorin des Instituts, Susanne Schaal-Gotthardt, empfängt mich für diese Reflexe-Sendung in ihrem Besprechungszimmer. An den Wänden Plakate zu den Frankfurter Hindemith-Tagen, zu Konzerten und Symposien. Der charakteristische Dickschädel, der Komponist, Bratschist, Dirigent, Theoretiker, der Festivalorganisator, der Tausendsassa Paul Hindemith überall. Wie ihn auf eine Formel bringen, Susanne Schaal-Gotthardt.
Er selber, er hätte sich, glaube ich, am allerliebsten einfach nur Musiker genannt, aber er war eben sehr vieles in diesem Musikerdasein gleichzeitig. Er war, das muss man so sagen, in den ersten 30 Jahren des 20. Jahrhunderts wohl der erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten Komponisten seiner Generation. Er war ein herausragender Bratschist, er war engagiert als Programmgestalter. In Donaueschingen war er Mitglied dieses Programmausschusses damals, dann weiter in Baden-Baden und auch in Berlin, als dieses Festival dann weiterging in die anderen Städte. Er war ein Kompositionslehrer mit viel Nachfrage in den frühen 30er Jahren in Berlin, dann ebenso auch in New Haven an der Yale University, und er war ein angesehener Professor für Musikwissenschaft an der Universität in Zürich dann in den 50er Jahren. Noch dazu eben ein Dirigent in späterer Zeit. Er hat seinen Opern die Libretti selber geschrieben. Er war ein herausragender Solist auf der Bratsche, nicht nur als Kammermusiker, sondern eben auch als Konzertsolist mit ganz hochrangigen musikalischen Partnern. Also ich nenne Otto Klemperer oder Wilhelm Furtwängler und die Berliner Philharmoniker, aber genauso gut dann eben auch das Boston Symphony Orchestra zum Beispiel, mit dem er musiziert hat. Also daran sehen Sie, es ist eine unglaublich vielseitige Künstlerpersönlichkeit, die hinter diesem Namen Paul Hindemith steckt.
Eine Künstlerpersönlichkeit, die auch, kann man sagen, eine dominante Rolle gespielt hat, zeitlebens im 20. Jahrhundert. Kämen wir vielleicht zu den Anfängen zurück von Paul Hindemith als Komponist. In der Weimarer Republik schreibt er wilde Sachen, Kammermusik Nummer 1, von der wir zu Beginn einen Ausschnitt gehört haben, oder die Sonate für Bratsche allein mit ihrem Satz »Rasendes Zeitmaß, Tonschönheit ist Nebensache«. Zeitlebens wird aber Hindemith auch von der Avantgarde, sagen wir mal, um einen Theodor Adorno nicht wirklich ernst genommen. Der rümpft seine Nase über Hindemiths angebliches Musikantentum. Er schreibt ja auch irgendwie in einer Art Tonalität, Paul Hindemith, bis in die letzten Werke hinein. Was ist er denn jetzt, also Paul Hindemith? Ist er ein Enfant terrible der neuen Musik oder ist er ein Musikhandwerker, wie er sich ja auch selbst gerne gesehen hat, ein Musiker, wie Sie sagten?
Er war zu Beginn seiner Karriere zweifellos das Enfant terrible, was sich gegen die romantische Ausdrucksästhetik, die zu diesem Zeitpunkt ja noch vorgeherrscht hat, also denken Sie an Schreker oder eben auch an Richard Strauss oder auch, und das darf man ja auch nicht vergessen, an Schönberg und seine Schüler, die ja nichts weniger als romantisch sind. Natürlich sind die auch immer noch Romantiker, Hochromantiker. Und gegen diese romantische Ausdrucksästhetik hat Hindemith einen klaren Akzent dagegen gesetzt mit seiner, wie sich das dann in den 20er Jahren nannte, neuen Sachlichkeit, mit diesem Stil der neuen Sachlichkeit, der sich auch erst klären musste aus so einem Aufbegehren gegen dieses romantische Denken. Also insofern steht ihm das Attribut Enfant terrible auf jeden Fall gut. Er ist aber schon eigentlich zu Beginn der 20er Jahre, eigentlich lief das auch schon parallel zu diesen noch ganz wilden Stücken, immer weiter fortgeschritten, wie er das selber sehen würde, zu einer Klärung seines musikalischen Stils. Eben dann von diesen ganz wilden und, wenn Sie die Kammermusik Nummer 1 ansprechen, eben auch wirklich ungestümen Stücken, über diesen Stil der neuen Sachlichkeit hin zu einem ganz klar konturierten Stil, der dann eben die Werke der 30er Jahre bei ihm ausmacht. Also da ist eine Wegmarke, wenn man so will, zu nennen, das Oratorium, das Unaufhörliche nach dem Text von Gottfried Benn, in dem sich diese Klarheit von Strukturen noch deutlicher abzeichnet als in diesen vorherigen Werken der neuen Sachlichkeit und in der auch so eine neue Ernsthaftigkeit auch, sage ich mal, sich da Bahn bricht in seinem Werk.
Könnte also sagen, alles ist in bester Ordnung, es gibt ein großes Werk, Ihr Institut ist dabei, es zu editieren, zu zwei Dritteln ist die Edition schon abgeschlossen, es gibt Musik für fast alle Besetzungen. Nun blickt man aber mal ins Konzertleben. Hindemith hat ja einen Bezug gehabt zur Schweiz, er hat in der Schweiz gelebt, er hat in Zürich unterrichtet, Paul Sacher in Basel war ein Freund von ihm, er hat Auftragswerke an ihn vergeben. Großaktivitäten finden sich da nicht zum 50. Todestag jetzt von Paul Hindemith im Dezember. In Deutschland ist die Situation ein bisschen anders. Wie präsent ist Hindemith im Konzertleben jetzt generell?
Ich habe den Eindruck, dass Hindemith ganz gut im Konzertleben vertreten ist, mit einer Reihe von Werken, die regelmäßig gespielt werden. Da gehört die Sinfonie Matthes der Maler dazu, auch die sinfonischen Metamorphosen, die wirklich sehr häufig aufgeführt werden in vielen Konzerten, auch mit hochkarätigen Orchestern. Und es gibt einige wenige Konzerte, die regelmäßig aufgeführt werden. Also ich spreche vom Schwanendreher für Bratsche und kleines Orchester, was natürlich von vielen Bratschisten häufig gespielt wird, und aber beispielsweise auch das Violinkonzert aus 1939, was jetzt auch gerade in diesem Frühling auch in der Schweiz, in Bern mit Frank-Peter Zimmermann aufgeführt wurde. Also es gibt einige Werke. Gemessen an dem Gesamtöuvre ist es tatsächlich so, dass Hindemith wesentlich mehr komponiert hat, von dem wir denken, dass man es noch häufiger hören könnte. Also insofern ist das eine zwiespältige Sache mit der Häufigkeit der Werke von Hindemith in den Konzertprogrammen.
Ja. Wenn man jetzt das Oeuvre anguckt, hat Hindemith ja einerseits also komplexe, kontrapunktische Musik geschrieben, Musik, die auch nicht ganz einfach ist zum Zuhören. Andererseits hat er aber auch einen Anspruch gehabt, eben verständlich zu sein. Er hat diesen Schwanendreher über Melodien deutsche Volkslieder geschrieben, also Sachen, die jedes Kind zur damaligen Zeit noch pfeifen konnte. Es stellt er vielleicht deswegen für den Konzertbetrieb, wenn wir jetzt einfach die Stimmen aus der Schweiz nehmen, ein Problem dar? Also die Leute interessieren sich nicht, es ist doch zu modern, es gibt dieses Problem des Vielschreibers, aber eben auch vielleicht das Problem eines sowohl zu anspruchsvoll als auch zu einfach geschriebenen, Frau Schall-Gotthardt.
Es ist ganz merkwürdig. Es ist eine und das höre ich auch immer wieder, wenn ich mit Musikern spreche, die sich für Hindemiths Werk einsetzen und die Werke gerne spielen würden. Es gibt auf der Seite der Veranstalter eine merkwürdige Reserviertheit gegenüber Hindemith. Aber nicht nur gegenüber Hindemith in Klammern gesagt, sondern auch bei anderen Komponisten, aber eben auch bei Hindemith. Die Veranstalter haben tatsächlich Angst oder scheinen Angst zu haben, dass ihnen das Publikum davonläuft, wenn Hindemith auf den Konzertprogrammen steht. Umgekehrt machen wir aber die Erfahrung, wenn Konzerte mit Hindemith dann tatsächlich stattfinden, dass die Leute den allermeisten Beifall den Hindemithschen Werken zollen. Also es ist ganz erstaunlich, eigentlich ist diese Angst der Veranstalter unbegründet vor Hindemith, dass die Werke kommen in den allermeisten Fällen beim Publikum ausgesprochen gut an und werden groß bejubelt.
Man könnte also sagen, die These bewahrheitet sich gar nicht unbedingt, dass zu wenig gespielt wird. Natürlich, Sie als Direktorin des Hindemith-Instituts müssen sagen, spielt noch mehr. Der Verlag Schott, wo Paul Hindemiths Werk verlegt wird, gibt die Auskunft, dass Hindemith seit langer Zeit mit konstanten Aufführungszahlen zwischen 500 und 650 pro Jahr auf Platz 2 liegt bei Ihnen. Den ersten Platz, den nimmt George Gershwin ein, mit Abstand. Könnte man also sagen, alles ist in Ordnung. Jetzt, Ihr Institut ist dabei natürlich, die Gesamtausgabe zu machen. Sie geben ein Hindemith-Jahrbuch heraus. Ist es überhaupt Aufgabe eines Instituts, für eine größere Verbreitung jetzt im Konzertleben zu sorgen?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Wir versuchen natürlich als von der Hindemith-Stiftung getragenes Institut, uns darum auch zu bemühen, mit unseren Möglichkeiten die Häufigkeit von Werken von Paul Hindemith in den Konzerten zu erhöhen. Das liegt in unserem eigenen Interesse natürlich, denn die Hindemith-Stiftung ist ja als Rechtsnachfolgerin des kinderlos gestorbenen Ehepaares sozusagen auch die Empfängerin der Tantiemen, die ja bis zu 70 Jahre nach dem Tod eines Komponisten an die Erben noch weiter gezahlt werden. Und insofern hat die Stiftung natürlich ein veritables Interesse daran, dass viel Hindemith gespielt wird und das Institut als Einrichtung der Stiftung ebenso. Die Möglichkeiten, die wir haben, Einfluss zu nehmen auf die Konzertprogramme, sind, das muss man sagen, begrenzt. Wir können immer wieder werben und wir versuchen das, indem wir versuchen, Musiker für Hindemiths Werk zu gewinnen. Letzten Endes ist aber die Entscheidung, ob ein Werk von Hindemith auf dem Programm erscheint oder nicht, nicht in unserer Hand. Das muss man natürlich sagen.
Sie haben angesprochen, dass die Tantiemen bis 70 Jahre nach dem Tod des Komponisten ausgeschüttet werden. An die Stiftung in dem Fall, das wären jetzt noch 20 Jahre. Wir schreiben jetzt das Jahr 2013. Die Prognose jetzt 2033. Ist es ein Komponist, der mehr gespielt wird als heute, der weniger gespielt wird? Frau Schall-Gotthardt, was ist Ihre Prognose?
Ich möchte da Paul Hindemith zitieren. Der hat 1952 in seiner Schrift Komponist in seiner Welt beziehungsweise A Composer's World auf Englisch 1952 und 1959 dann auf Deutsch das Folgende gesagt. Hat ein heutiges Stück seine anfängliche Periode schimmernder Sensation überstanden und wird etwa 25 Jahre nach seinem ersten Erscheinen noch aufgeführt, so hat es gewiss Eigenschaften, die es vor anderen auszeichnen. Wenn man das auf Hindemiths Werk bezieht, dann kann man sagen, dass doch nach 25 Jahren oder jetzt schon nach 50 Jahren nach Hindemiths Ableben oder nach den letzten Werken, die entstanden sind, doch eine ganz beachtliche Reihe von Werken diese Periode schimmernder Sensation überstanden haben und regelmäßig aufgeführt werden, sodass ich mir also da um die Zukunft keine großen Sorge mache. Was ich mir erhoffe, ist, dass die Aktivitäten jetzt im Gedenkjahr zum 50. Todestag dazu führen, dass es doch eine neue Offenheit gegenüber Hindemith gibt, die dann eben dazu führt, dass es noch mehr Werke gibt, von denen ich glaube, dass sie auch die Phase schimmernder Sensation überschritten haben und auch weiter aufgeführt werden könnten.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel fällt mir da ein die Symphonie Die Harmonie der Welt, die nur sehr selten auf den Konzertprogrammen ist, die aber mit Sicherheit genauso effektiv ist wie die Symphonie Matthis der Maler, also durchaus auch von ihrer Bedeutung her äquivalent wäre. Es gibt auch zum Beispiel das Oratorium, das man auch sehr selten hört, das Oratorium, das Unaufhörliche, das eben aus den Anfang der 30er Jahren dieses Pathos der großen, ernsten Musik, wie Hindemith das genannt hat, dieses Pathos verströmt und durchaus hörenswert ist.
Paul Hindemith. Seine Musik, die Entscheidung, ob und wie viel sie in den Konzerten gespielt wird, liegt bei den Musikern, den Dirigenten, bei den Veranstaltern und nicht zuletzt auch beim Publikum. Ob Hindemiths Musik uns gefällt, diese Entscheidung sollten wir selbst treffen, unabhängig von Dogmen und von Fragen, ob diese Musik zu schwer oder eben auch zu einfach ist. Wir sollten sie selbst treffen, aber eben auch selbst treffen können. Im Konzert, in einem Musikleben, das sich Hindemith in Zukunft vielleicht etwas entspannter nähert. Das war Reflexe zum 50. Todestag von Paul Hindemith am 28. Dezember. Und mein Name ist Benjamin Herzog.
SRF 2. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.